Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld TV Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl.
Herzlich willkommen, vielleicht nicht aus der schönsten Stadt dieses Landes, vielleicht auch nicht aus der lebenswertesten Stadt dieses Landes, aber für euch hoffentlich aus der liebenswertesten Stadt des Landes, denn hier ist Echtgeld TV und hier ist damit natürlich auch Berlin. Herzlich willkommen am 9.2. des Jahres 22. Wir haben einiges an Zahlen hinter uns, unter anderem die Zahlen von Meta, die Zahlen von PayPal, die Zahlen von Block. Nee, die haben wir noch nicht, aber trotzdem reden wir darüber heute auch, denn diese drei Aktien sind Bestandteil eines Index, der 51 Jahre alt geworden ist, der Nasdaq. Und darüber geht's heute in der Sendung unter anderem. Ansonsten hatte noch jemand Geburtstag, nämlich der Sohn von Christian ist 4 nicht geworden. Er ist 5 geworden und dazu gab's 4 Aktien. Wir haben aber 5 Aktien quasi zu diesem Geburtstag uns vorgenommen. 4 wurden für Julian gekauft und bei einer Aktie stellt sich die Frage, ist das überhaupt ein Kauf oder erwächst da gerade eine sehr, sehr ernsthafte Konkurrenz? Und was wir sonst noch so haben, das seht ihr in den nächsten 60 Minuten bei Echtgeld TV oder unten drunter in den Beschreibungen und natürlich auch im Kommentarbereich, wo die Quicklinks auch angebracht sind und wo ihr herzlich eingeladen seid zu kommentieren oder einfach nur den Daumen da zu lassen, bevor es jetzt weitergeht mit Christian und dem Disclaimer.
Natürlich, hallo, auch heute der Hinweis, alles was wir hier machen, selbst wenn es am Geburtstag ist, ist eben keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sagen unsere Meinung heute zu einem ganzen Schwung von Aktien und was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die es auch zu dieser Sendung wieder in der Echtgeld-TV-Lounge gibt. Und wie bei jeder Sendung natürlich auch heute wieder mit dabei unser Hauptsponsor und Depotpartner, der Scalable Broker, wo wir die Echtgeld-TV-Depots führen im Style des Prime Broker. Das Brokerage-Abo 2,99 im Monat bei 12-Monats-Abo und dann unbegrenzt handeln, sparen, investieren 1.900 ETFs, über 6.000 Aktien dazu, die Option gegen Zusatzkosten auch mal über Xetra tätig werden. Und gerade bei den Sparplänen gibt's heute vielleicht für den einen oder anderen Tech-Fan, aber auch für den einen oder anderen Dividenden-Fan doch mal eine Anregung. Aber wir haben in dieser Woche einen Geburtstag gehabt. Und zwar am 8. Februar ist jemand 51 geworden und es ist nicht der Kollege Kramer. Nein, nein, nein. Also von der 51 ist er noch entfernt. In welche Richtung, das überlasse ich euch einzuschätzen. Der Geburtstag war der NASDAQ, National Association Security Dealers Automated Quotation, heißt dieses elektronische Handelssystem, das am 8. Februar 1971 in New York online ging, voll elektronisch und seitdem zum Anlaufpunkt für die Hightech-Unternehmen Amerikas und der Welt geworden.
Ja, und für die Leute von euch, die dann wieder rechts rangefahren sind oder das Video jetzt gerade sehen, naja gut, das Timing ist ja, wie Christian immer zu sagen pflegt, öfter mal schwierig oder Timing is a bitch. Es sah zunächst mal ganz gut aus, aber dann kam ja eine ausgeprägte Bass-Phase in den 70er Jahren auf die Aktienmärkte zu, hat sie ergriffen und der Nasdaq hat sich erstmal mehr als halbiert, nachdem er ja relativ vielversprechend gestartet ist. Aber dann ist ja quasi nochmal richtig mit Schmackes losgelaufen und hat sich von den knapp 50% Kursminus, die er auch gegenüber der Eröffnung dann erreicht hatte, nicht irgendwie, naja, verzehnfacht oder sonst was, sondern er hat sich gemessen am Start 1971 mehr als ver-128-facht. Und das ist doch eine ganz stattliche Wertentwicklung, wobei man ja eine Sache auch sieht, auch in diesem sehr langfristigen Chart, der, wie es sich bei so einem langfristigen Chart dann eben gehört, auch auf der logarithmischen Ebene dargestellt ist. Das heißt, die Abstände bedeuten eigentlich immer von unten nach oben eine Verdopplung oder von oben nach unten eine Halbierung. Und da kann man dann eben schon auch sehen, dass es immer wieder zu vereinzelten Rückschlägen kam, die manchmal ein bisschen stärker waren, manchmal ein bisschen schwächer. Aber vor allen Dingen sieht man, wie das Jahr 2000 einen Höhepunkt markierte und es dann richtig, richtig in die Grütze ging. Und man sieht da schon etwas, was wir gleich auch noch etwas deutlicher sehen und auch beschrieben bekommen werden, nämlich, dass es eine ganze Weile gedauert hat, bis dieses Hoch aus dem Jahr 2000, 2001, es müsste 2000 gewesen sein, wieder aufgeholt worden ist. Mittlerweile ist er auf neuen Höhen. Und das, was man in den letzten Wochen so ein bisschen wahrgenommen hat, dass die Kurse ein bisschen gerumpelt haben, ist auf diesem Chart, auf dieser sehr, sehr langfristigen Zeitachse, gar nicht so richtig abgetragen. Aber da gibt es ja eine bessere Darstellungsform für und die hat Christian natürlich auch für den Nasdaq Composite erstellt.
Ja, ich mag diese Darstellung ja immer zur Einordnung. Sich nicht nur reich rechnen, wie es denn in der langfristigen Wertentwicklung aussieht, die 10,5% Rendite im Durchschnitt sich ausrechnen, sondern vor allem das Risiko mal visualisieren. Und das geht immer meiner Ansicht nach am besten mit dem sogenannten Unterwasserchart, der dadurch entsteht, dass man den aktuellen Kurs ins Verhältnis setzt zum zuvor erreichten Hoch. Will heißen, der Chart kann nie besser sein als null. Dann hat man nämlich keinen Abstand zum Hochpunkt und er kann sehr, sehr deutlich darunter fallen. Das ist dann sozusagen die Stresskurve. Das ist der Verlust, den man zwischenzeitlich beklagen muss, wenn man zum allerungünstigsten Zeitpunkt eingestiegen ist. Und da kann man dann wesentlich besser noch das ablesen, was Tobias zum Anfang schon erklärt hat. Nach dem ersten Jahr ging es an der Nasdaq richtig runter, übrigens an den anderen Märkten auch, und gleich schon mal für den jungen Index ein Drawdown, ein Rücksetzer von 60%, der dann erst Ende der 1970er Jahre wieder aufgeholt wurde. Dann kamen so diese goldenen 80er, 90er. Das sieht ja, wenn man sich nur die Wertentwicklung anschaut, wirklich wie ein einziger Aufwärtstrend aus. Aber auch damals gab es eine ganze Reihe schneller Korrekturen von mehr als 20%, teilweise sogar mal über 30%. Der Crash von 1987, dann auch Ende der 1990 ging es runter nach der Kuwait-Krise. Und dann in den 90ern auch immer mal wieder kleine Einbrüche, bevor dann 2000 eben die Internetblase platzte.
Darf ich mal kurz ergänzen an der Stelle? Die Internetblase, da machst du gleich weiter. Aber was mich gerade wirklich erstaunt an diesem Chart, ist, dass man diese Russland-Krise aus dem, das müsste, wann war das, 1998, im November 1998, Oktober, November 1998, die sieht man da fast.
Doch, die sieht man eindeutig.
Naja, diese 30% dieser kurze
Strich. Ganz schnell mal auf drei. Ja, genau, aber das ist ja genau dieses Risiko. Du bist da investiert und plötzlich, wie aus dem Nichts, haut es um 30% runter. Das ist die ähnliche Bewegung, wie wir sie zu Corona-Zeiten haben. Das fühlt sich dann schon nach Stress an. Und das ist ja genau das Thema. Man sollte sich nicht nur an der Wertentwicklung reich rechnen und reich schauen, sondern auch immer wieder berücksichtigen, was eben sozusagen das Schmerzensgeld ist. Der Preis dafür, diese Wertentwicklung dann zu bekommen, nämlich solche Phasen durchzuhalten. Und durchhalten ist ja dann das Stichwort. Ab 2000 platzte die Internetblase. Die Kurse sind rasant in kürzester Zeit, weniger als 3 Jahren, wohlgemerkt im Index, nicht in irgendwelchen Einzelwerten, sondern im Index um bis zu 80% fast abgesoffen. Und dann haben sie sich ein bisschen erholt und dann kam der nächste Hammer, nämlich die Finanzkrise. Und es hat wirklich, wohlgemerkt, wieder beim Index bis 2015 gedauert, bis man wieder dort war, wo man 2000 schon mal gewesen war. Also eine 15-Jahres-Durststrecke in diesem per saldo doch wahnsinnig erfolgreichen Index. Naja, und seitdem, das wissen viele von uns und von euch, es gab mal irgendwie ein bisschen minus 20%, es rumpelte zu Corona ganz schnell runter, dann ging es wieder hoch und jetzt ja haben wir nicht einmal in der aktuellen Bewegung bislang minus 20 gesehen. Aber zu wissen, was an Märkten für ein Risiko sein kann, dabei hilft diese Visualisierung, insbesondere mit Blick auf diese 15 Jahre, in denen man alten Höchstständen hinterhergelaufen ist.
Ja, und was an dieser Unterwassergrafik eben auch noch spannend ist, dass man eben insbesondere vom Jahr 2002/2003 ausgehend eine Verdopplung schon wieder hatte und sich da möglicherweise auch schon in Sicherheit gewogen hat und es dann nochmal richtig in die Grütze ging und man quasi so einen Doppelschlag bekommen hat. Und wie man eben auch hier sieht, und Christian hat das auf seinem Twitter-Account nochmal ein bisschen markiger, aber zum Ausdruck eben auch ein bisschen unpraktischer dargestellt, da ist es eine rote Linie und das sieht so richtig blutverhangen aus, wenn man sich diese Linie anguckt. Also von daher bei CW Röhl könnt ihr das auf dem Twitter-Account sehen. Und das ist eine Darstellung, wo es eben auch wirklich blutig wurde. Und gemessen daran machen sich diese Rückschläge, wie schon gesagt, in der gesamten Chart-Darstellung relativ gering aus, wenn es eben Rückgänge von 20% oder 30% sind. Auf der langen Zeitebene ist es eben so, dass der Nasdaq Composite alles wegballert, was es da performance-technisch wegzuballern gibt. Naja, fast. Denn ganz stimmt es nicht. Denn da gibt's noch was, was noch besser performt. Allerdings erst seit 1985. Da ist man dann auf die Idee gekommen, die 100 Top-Unternehmen dieses Index zu einem Nasdaq 100 zusammenzufassen. Und weil auch immer wieder so eine Frage kommt, kann man nicht auch in den Nasdaq Composite investieren? Ja, kann man, zumindest in den USA, aber vielleicht sollte man in Deutschland einfach mal ganz froh sein, dass man das hier nicht kann. So gerne wir ja auch Small Caps haben, aber auch schon beim Russell 2000 darauf hingewiesen haben, dass man vielleicht auch nicht alle Small Caps unbedingt haben muss. Also diesen Bodensatz des Kapitalmarktes, der in einem Composite natürlich drin ist, der ist im Nasdaq 100 eben nicht enthalten. Und dass sich das besonders stark auswirkt, das könnt ihr eben, wenn ihr die Grafiken vor euch habt, in der Gegenüberstellung von Nasdaq 100 gegen Nasdaq Composite sehen, der seit 1985 am Start ist. Und seitdem, jetzt kommt diese Zahl nochmal, seit 1985 hat sich der Nasdaq 100 ver-128-facht oder sogar noch ein bisschen mehr, während sich der Nasdaq Composite, und das zeigt dann die deutliche Outperformance in dieser Zeit, nicht mal ver-64-facht hat. Natürlich ist das eine tolle Entwicklung, wenn sich eine eigene Anlage ver-64-facht. Aber wenn man hier eben die Unterschiede sieht zwischen Nasdaq Composite, 51 Jahre, und der Zeit, in der es dann eben auch den Nasdaq 100 gab, dann können wir als Anleger eigentlich in Deutschland auch ganz froh sein, dass wir diese beiden Angebotsmöglichkeiten gar nicht haben, sondern dass wir gleich das bessere Produkt bekommen haben und nur eben dieses Produkt auch über den Teich gekommen ist.
Ja, Breite muss nicht immer gut sein. Allerdings sollten wir auch in dem Zusammenhang dann bedenken, Fokussierung kann natürlich auch kritisch sein. Fokussierung kann zu einer Klumpenbildung führen. Die haben wir hier im Nasdaq 100 auf jeden Fall. Aktuell die Top-10-Werte 52%. Und damit hängt natürlich sehr viel am Wohl und Wehe, insbesondere von Big Tech, also von den Aktien, angefangen Apple über Microsoft, Alphabet und Amazon, die in den letzten zwei Wochen die Zahlen vorgelegt haben. Wir haben ja schon ausführlich hier über Alphabet gesprochen. Wir wollen nicht alles durchdeklinieren. Zu Amazon hätte man einiges sicherlich sagen können, aber so aufregend waren die Zahlen auch nicht. Nur worüber wir reden müssen, ist über den beispiellosen Absturz eines der Schwergewichte, nämlich Meta-Platforms. Früher mal Facebook genannt. Tobias, eine deiner Nominierungen für unsere 22 für 22. Und ähnlich so wie ich mit Electricité de France hinterher ein bisschen was erklären musste, hast du jetzt zu Facebook was zu sagen. Da haben wir nämlich nach den Zahlen ein Minus von über 25% gesehen, ein hoher Milliardenbetrag, dreistellig, der da durch den Schornstein ging, an Börsenwert. Und das, obwohl Facebook zum ersten Mal einen zweistelligen Milliarden-Free-Cashflow melden konnte, 12 Milliarden Dollar. Aber Investoren hat es trotzdem nicht gefallen.
Ja, das ist gelinde gesagt eine kleine Untertreibung, weil wenn so ein Dickschiff, was irgendwie so zum Ende des Jahres bei 935 Milliarden US-Dollar Market Cap war, dann auf 612 abfällt, dann signalisiert es ja schon, dass schon vor den Zahlen so ein bisschen was im Argen lag und dass es dann nach den Zahlen richtig, richtig heftig auf die Fresse gab. Auf der anderen Seite muss man, wenn man sich die Zahlen dann zunächst mal auf der Ist-Betrachtung dann auch anschaut, und da könnt ihr, wenn ihr die Grafiken wieder vor euch habt, die TTM-Spalte nehmen, denn die zeigen zwar die gleichen Werte wie die 2021er-Spalte an, aber bei 2021 wird auf den Jahresschlusskurs gegangen und die Verhältniszahlen auch ermittelt, während bei den TTM-Zahlen auch der aktuelle Aktienkurs, der bei etwa 225 US-Dollar am 9.12. liegt, die ganzen Sachen auch gegenüberstellen. Und da sieht man, dass die Zahlen und die Gewinnentwicklung schon mal brachial ist. Knappe 120 Milliarden US-Dollar Umsatz, 40 Milliarden US-Dollar Net Income, eine Marge von knappen 33%, aber auch das ist ja sensationell. Vor allen Dingen auch ein Gewinn pro Aktie von 13,8 und ein damit ist KGV von gerade mal 16. Und im Moment, und das muss man genau auch so sagen, im Moment gibt es Umsatzerwartungen, die sehr positiv sind. Im Moment gibt es einen steigenden Gewinn, der in 2024 bei 19,50, also rechnerisch vielleicht einfach mal 20 Dollar gesehen wird, was dann ein 2024er KGV von 11 bedeuten würde. Aber es gibt eben auch massive Probleme und im Moment ist ein Problem etwas, was Christian beispielsweise des Öfteren hat, dass es Account Fraud gibt und zwar haufenweise. Ich habe das selber auch schon mal erlebt, nicht in der Intensität wie Christian, weil bei dem passiert es einfach häufiger. Da kommen Leute hin, gucken sich einen Account offensichtlich aus, lesen das Ding komplett aus und stellen dann das Ding als eigenes da. Von daher auch immer der Hinweis, weder Christian noch ich werden euch jemals auffordern, bei irgendeiner verkackten Kryptobörse irgendein Konto zu eröffnen oder sonst irgendwelchen Krypto-Trading-Scheiß zu machen oder überhaupt euch einzeln anschreiben und sagen, hier, wir haben die neue heiße Trading-Idee. Das wird nicht passieren. Wenn ihr sowas bekommt, dann könnt ihr davon ausgehen, mit 99%iger Wahrscheinlichkeit, dass das Betrug ist. Und leider, Christian, hat Meta in den einzelnen Sektionen wahnsinnige Probleme, das zu erkennen, was intellektuell eigentlich kaum zu begreifen ist, weil so schwierig Accounts entweder auf Basis von sehr, sehr vielen Einstellungen in kurzer Zeit, einhergehend aber auch mit zahlreichen Meldungen eben dieses Accounts, das in Übereinstimmung zu bringen, nach dem Motto neues Account, viele Einträge und auf einmal gibt es viele Meldungen, wo Fraud angezeigt wird, diese Accounts zumindest mal kurz zu suspendieren und zurückzustellen, das kann doch nicht so schwer sein und man fragt sich dann eben leider Gottes, das kann doch alles nicht wahr sein, denn das ist das wichtige Negativinstrument im Moment neben den ganzen regulatorischen Sachen, die Facebook und Meta und Instagram und WhatsApp ja auch noch zu befürchten haben. Was schmerzt und was auf der Nutzerseite schmerzt, unter anderem dich.
Ja, natürlich. Und diese regulatorischen Themen sind ja durchaus damit verknüpft. Denn so wie sich Facebook in der Öffentlichkeit gibt, dieses Nonchalante, dieses Bornierte, was Themen wie Fake News oder Identitätsklau angeht, das erhöht ja die Wahrscheinlichkeit, dass der Regulator irgendwann sagt, so jetzt statuieren wir an dieser Stelle mal ein Exempel. Und dass Facebook also einfach auch breitbeinig jetzt hergeht und sagt, wir wollen unsere Datenarchitektur so behalten und zur Not klemmen wir halt unsere Services in Europa ab. Das ist vielleicht auch nicht so ganz der Tonfall, den man da hören möchte. Aber das ist, muss einen nicht wundern. Das setzt eigentlich komplett die Attitüde fort, die Mark Zuckerberg schon bei den Anhörungen im Kongress hatte. Insofern, mich wundert das gar nichts. Ich bin momentan viermal als Fake auf Instagram und einmal richtig. Diese Accounts wurden einfach abkopiert, irgendwie automatisch durch Bots. Und dann erzählt wirklich eine Firma wie Meta Platforms, dass sie in den nächsten Jahren eine völlig neue elektronisch-virtuelle Welt schaffen und natürlich auch beherrschen wollen, weil unter der Weltherrschaft macht's ja Zuckerberg nicht. Und dann sind sie nicht einmal in der Lage oder nicht willens, einfach mal einen Algorithmus zu programmieren, der sowas automatisch aussortiert. Und das wirft natürlich dann ein Schlaglicht darauf, weil ich ja nicht der Einzige bin, sondern ich bin ein ganz kleines Licht bei Instagram, wie denn diese Nutzerzahlen, die Facebook kommuniziert, die ja auch ein Bestandteil der Werbeagreements sind, ein Bestandteil der Börsenstory eigentlich zustande gekommen und ob da nicht sehr viel Luft in Form von Fake-Accounts drin steckt. Der Pip Klöckner vom Doppelgänger-Podcast hat mal die Zahl von 500 Millionen Fake-Accounts in den Raum gestellt. Also das sind ganz, ganz viele Fragezeichen. To cut the long story short, ja, weil ich möchte ja gar nicht so viel wertvolle Sendezeit verbringen mit einem Unternehmen, bei dem mir die Frage, ob sie jetzt wirklich günstig bewertet sind oder ob das der Anfang vom Ende von Facebook ist, schlichtweg egal ist. Ich habe Ende des Jahres bei den 22 für 22 genau aus diesen Motiven dargelegt, warum ich dort einfach nicht investieren möchte. Wenn ein Unternehmen nicht mein klassisches Beuteschema insbesondere mit Dividenden erfüllt, dann muss es mir zumindest in Ansätzen sympathisch sein. Facebook Meta-Plattforms ist genau das Gegenteil davon. Deswegen für mich weiter kein Invest. Und selbst wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15 auf 10 geht, ich will das nicht. Punkt.
Von daher, meine Positionierung hier bleibt bei der Facebook-Aktie. Ich halte diesen Wert, würde in der Tat aber trotz der sehr günstig erscheinenden Bewertung auch nicht dazu kaufen. Denn die Kameraden, da müssen erstmal Hausaufgaben machen. Erstens, sie müssen gegen diesen Fraud aktiv etwas tun. Ich wünsche mir zweitens von dem Unternehmen, dass irgendwie mal, ob nun von Sandberg oder von Zuckerberg, eine Message rausgeht, wir haben verstanden und wir krempeln die Ärmel hoch und arbeiten daran. Das sollte dann zugegebenermaßen auch von Ergebnissen gekrönt sein. Dann würde ich auch ganz gerne sehen, dass diese Umsatzerwartungen, die ja immer noch ganz ordentlich sind, erstens so bleiben und zweitens dann eben auch erreicht werden. Denn dieses ganze Thema und dieses Herangehen, dass es da Probleme gibt bei Facebook und der schlechter werdende Leumund sind auch Damoklesschwerter für den Umsatz. Der muss ja auch erstmal erwirtschaftet werden. Naja, und aus dem Umsatz erwächst dann irgendwann ein Gewinn und auch ein Gewinn pro Aktie. Von daher, im Moment ist es für mich leider kein Kauf, weil die Fortführungsperspektive bei dem Unternehmen zwar da ist, aber die erfolgreiche Fortführungsperspektive, die ist noch nicht da. Und man könnte jetzt noch über Monetarisierung von WhatsApp reden. Das kündigen sie auch sehr, sehr lange schon an, stellen es in den Raum und machen dann nichts. Und da würde auch noch vieles andere einfallen. Eine gescheiterte Kryptowährung und eine gescheiterte Weltwährung haben sie auch noch mit dabei. Das führt zu weit. Und wo wir gerade bei dem Thema Währung und Bezahlen damit ja auch in irgendeiner Form sind, gehen wir lieber zum nächsten Thema weiter, Christian. Und da reden wir über zwei Unternehmen. Eins hat schon Zahlen vorgelegt, nämlich PayPal. Ein anderes muss noch Zahlen vorlegen, nämlich Block, früher bekannter als Square. Und die hat es auch ganz schön zerrupft. Und zwar beide.
Ja, also noch mal deutlich stärker. Ja, also da haben wir inzwischen 40% Minus allein für dieses Jahr stehen, wobei man natürlich nicht vergessen darf, dass da immer noch eine ganz ordentliche Performance drinsteht für die letzten Jahre. Immerhin bei PayPal plus 70% seit Anfang 2018, aber man war da schon mal bei einer Vervierfachung. Also dieser ganze Pandemie-Bonus, den man kassiert hat an der Börse, der ist weg. Und das hat man gar nicht so sehr den Ist-Zahlen zu schreiben, sondern im Wesentlichen dem Ausblick, der einfach wirklich richtig mau war, dafür gesorgt hat, dass die Aktie jetzt auch auf Sicht von 12 Monaten sich ungefähr halbiert hat. Denn also dieses Wachstumstempo, was man in der Vergangenheit gewohnt war, was man eingepreist hatte, das wird PayPal nicht mehr so halten. halten können. Und man war doch etwa 15% unter dem mit der Prognose für den Gewinn je Aktie, was der Markt eigentlich erwartet hatte. Und bei gewissen Bewertungsrelationen in einer sowieso angespannten Marktphase reicht das dann, um einen ohnehin angenockten Kurs nochmal richtig auf die Bretter zu schicken. Und naja, Tobias, die Frage an dich ist natürlich, ist PayPal auf dem Niveau denn jetzt in deinen Augen günstig? Weil wir haben hier eine Umsatzbewertung mit 5,5 etwa draufstehen. Das ist natürlich weit entfernt von den Werten, die wir bei vielen Technologiewerten noch vor einem halben Jahr gesehen haben. Und wir haben, wenn diese Prognosen, die PayPal jetzt aufgestellt hat für das Jahr 2022, also einen Gewinn je Aktie zwischen 4,60 und 4,75 bei einem Kurs von $120, ein KGV von unter 30, was wir bei PayPal auch nicht so gewohnt sind.
Ja, also von daher, wenn man darauf setzen will, dass dieses Unternehmen diese Ziele auch erreicht und sich ja in dem intensiver werdenden Markt für Bezahlung, da gibt's ja neben diesen beiden Unternehmen, neben PayPal und Block, auf die wir gleich noch eingehen, noch ein bisschen mehr, dann ist das ein Niveau, wo man zumindest auch mal anfangen kann. Eine Aktie, die sich halbiert hat, operativ zumindest aber auch ganz vernünftig dasteht, immer noch eine Marge hat, eine Nettomarge von 16,5%, das ist ja per se erstmal ein beeindruckendes Unternehmen, insbesondere wenn da 25 Milliarden Umsatz auch noch dastehen. Also von daher das mal Punkt 1. Punkt 2 ist in der Tat auf Basis dessen, was da so erwartet wird. Ich habe nur eine Zahl in die Unterlagen reingeschrieben, nämlich die 4,74. Christian hat euch gleich auch noch die Bandbreite angezeigt. Da merkt ihr schon, die Analystenschätzungen, so wie sie verfügbar sind, sind im Moment noch am oberen Ende dieser Bandbreite. Aber es geht eben auch munter weiter. Und vielleicht sind von den Analysten auch die Eindrücke, die sie im letzten Earnings Call hätten bekommen können, noch gar nicht so richtig eingearbeitet. Also von daher ist es da einfach so, im Moment ist es ein Unternehmen, was im historischen Vergleich vor allen Dingen relativ günstig bewertet erscheint, denn auch ein Price-Sales-Ratio, also ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,6 für ein Unternehmen mit einer Nettomarge jenseits von 15%, das ist nicht unbedingt teuer. Klar, in der Vergangenheit war es da auch schon mal weniger, aber das ist ganz okay und naja.
Aber jetzt muss ich mal einhaken. Du hast hier die Marge erwähnt und natürlich auch die Erwartung der Analysten für die nächsten Jahre. Wenn wir uns diese Rohmarge jetzt mal angucken, also du hast die Nettomarge erwähnt, ich gucke jetzt mal auf die Rohmarge, also ganz oben in der Gewinn- und Verlustrechnung. Wenn man das auf Quartalsbasis auch mal durchgeht, dann sieht man das relativ konstant. Diese Rohmarge so von 2015/16 bei 60% war und jetzt zurückgegangen ist auf aktuell 52%. Das ist natürlich immer noch ein Wahnsinnswert, aber wir haben hier einen Trend der Margendegression. Und wenn wir mal so ein bisschen so diese längerfristige Perspektive einnehmen, dann könnte es ja durchaus sein, dass effiziente Bezahlsysteme wie zum Beispiel Kryptowährung gerne auch staatlich orchestriert, der digitale Euro, der digitale Dollar, ganz neue Möglichkeiten bieten, Geld auch im Online-Raum zu überweisen. Glaubst du, dass in einem solchen Szenario mit den Möglichkeiten, die effiziente Blockchains, wohlgemerkt nicht Bitcoin, aber effiziente Blockchains perspektivisch ermöglichen dürfen, dass da noch diese Margen möglich sind, die PayPal momentan durchdrückt, was natürlich nachgelagert auch zu der Frage führt, ob zum Beispiel Visa und Mastercard diese Margen behalten können?
Also da schlägt das Herz des Aktionärs natürlich ein wenig anders als das eines Verbrauchers. Denn das muss man dann schon mal ein bisschen kritischer auseinandernehmen. Was einzelne Kreditkartenunternehmen mit einzelnen Kartenprodukten so alles veranstalten, ist natürlich grotesk. Und auch bestimmte Wechselkursangebote, die sich mitunter in der PayPal-App zeigen, sind, sorry, eine Verarsche. Das kann man gar nicht anders formulieren. Wenn ich für einen Auslandseinsatz Entgelt von 1,95% quasi noch eine gewisse Dankbarkeit bei Mastercard und Visa zeigen soll dafür, dass sie eine Digitaltransaktion zu einem Umrechnungskurs machen, wo ich auch sage, der ist auch nicht zwingend der für mich optimale, sondern auch da wird noch was dran verdient, dann habe ich damit schon ein Problem. Und bei PayPal sieht man das gerade bei Wechselkursgeschichten immer noch mal ein bisschen deutlicher, weil der Kurs, der einem da angeboten wird, der ist ja gelegentlich wirklich unter aller Sau. Von daher wünsche ich mir als Verbraucher da in der Tat auch auf der regulatorischen Seite ein bisschen mehr. Und von daher sehe ich natürlich das Risiko, dass es zu einer Margendegression kommt. Aber auf der anderen Seite sehe ich gerade auch im Zuge von staatlichen Eingriffen die Möglichkeit, dass sich Umsätze auch noch mal deutlich stärker erhöhen, insbesondere auch auf der Ebene von Bezahl-Apps. Und PayPal hat ja Funktionen, dass man sich Geld überweisen kann, auch sehr schnell. Das funktioniert auch sehr gut und ist bei bestimmten Sachen und bei bestimmten Transaktionen ja dann auch kostenfrei. Von daher sehe ich da schon auch noch die Möglichkeit, dann insbesondere wenn es internationale Transaktionen auch anbelangt, an denen sie natürlich auch was verdienen dürfen, dass da deutlich mehr Luft auch nach oben noch ist. Aber es kann gut sein, dass durch Konkurrenz und auch durch Regulierung die Margen weiter fallen.
Apropos Konkurrenz, da gibt's ja einige, die in dem Teich fischen und direkt natürlich als Börsenwettbewerber auf jeden Fall immer zu sehen. Square, beziehungsweise sie heißen ja gar nicht mehr, sie heißen jetzt Block neuerdings, ändert nichts daran, dass der Kurs ähnlich läuft wie bei PayPal, sich im letzten Jahr mehr als halbiert hat. Allerdings darf man hier auch nicht vergessen, dazwischen ist Square mal richtig stark gestiegen. Seit 2018 deutlich besser gelaufen als PayPal. Immer noch, selbst auf diesem Niveau, eine Verdreifachung, deutlich besser als jeder Fintech-Index. Wobei, wenn wir jetzt auf Block schauen wollen, es ein bisschen schwierig wird. Es ist noch ein bisschen Tapsen im Nebel, denn die Zahlen kommen erst am 24.02. Deswegen können wir hier nicht wirklich eine tiefgründige Analyse aus heutiger Sicht machen. Wir können die 3 Monate alten Zahlen nehmen und wenn die dann tatsächlich zumindest bestätigt werden, das, was Analysten schätzen, dann hätten wir hier es bei Square mit einem 3,6-fachen Umsatz als Bewertung zu tun, also deutlich niedriger, allerdings auch eine deutlich niedrigere Marge. Die ist auch überdies nicht ganz so konstant wie bei PayPal, sondern sie liegt so zwischen 20% und 30% immer. Auch das ist natürlich noch ganz ordentlich. Aber von der Umsatzbewertung wirkt die Aktie damit günstiger. Von der KGV-Bewertung wirkt sie deutlich teurer. Mein persönlicher Eindruck gerade jetzt in den USA war, dass Square bzw. Block es vor allen Dingen mit dieser Cash-App, wo man also sich Geld überweisen kann, sehr stark in den Alltag geschafft hat. Und zwar bis hin zu Straßenkünstlern, die nicht nur den Hut rumgehen lassen, sondern auch gleich sagen, also wenn ihr keine $5 dabei habt oder keine $10, das hier ist mein Name in der Cash-App. Und dann zücken Leute tatsächlich ihre Handys und überweisen Geld. Nutzerzahlen 36 Millionen aktuell, also ungefähr so wie das bei Venmo. Dazu kommt bei Square dieser B2B-Bereich, mit dem man ja viele kleine und mittlere Unternehmen sozusagen enabled hat, befähigt hat, am elektronischen Zahlverkehr mobil gegen ganz, ganz günstige Leistungen teilzunehmen mit einer ganz einfachen Infrastrukturlösung, die wieder ein eigenes Ökosystem ist und natürlich die Services im Blockchain- und Kryptobereich, nicht zuletzt die Umbenennung und ein visionäres Genie als CEO, nämlich der Gründer von Twitter, der ja auch gleichzeitig der Gründer von Square bzw. Block ist.
Und um das nochmal hervorzuheben, beide Aktien haben gegenüber ihren Höchstständen Mitte 2021 mehr als 60% verloren. Und in solchen Situationen, wenn man grundsätzlich an die Unternehmen glaubt, an die Unternehmensstory, auch an die Unternehmerstory in Bezug auf Jack Dorsey, dann ist das möglicherweise auch ein Moment, wo man mal an das Aktiensparen denken kann. Und da ihr das Ganze ja bei Scalable ab einem Euro machen könnt, könnt ihr im Zweifelsfall, auch wenn ihr euch nicht so sicher seid, wird es denn jetzt die PayPal oder wird es die Block einfach sagen, naja, dann teile ich den Betrag, den ich in diese beiden Unternehmen bereit bin zu sparen, einfach durch zwei und bespare beide. Und das wäre ein Weg von der Entwicklung, vor allen Dingen, wenn sie positiv ist, mit einem Lächeln zu partizipieren, wenn sich das Thema digitales Bezahlen in der Zukunft weiter positiv entwickeln wird, wofür ja einiges spricht.
Und wenn man das Ganze ein bisschen weiter fassen will, dann kann man natürlich das ganze Thema auch mit einem ETF abbilden. Wir haben euch in der Sendung mit Invesco den KBW Fintech-Index vorgestellt, der als ETF hier in Deutschland auch handelbar ist, anders als der Global X Fintech ETF, den ihr in den Unterlagen habt. Und das ist natürlich dann die breit diversifizierte, gleichgewichtete Lösung. Und für denjenigen, der immer schon mal PayPal oder Square oder beides im Portfolio haben wollte, der vielleicht jetzt nicht unbedingt Lust auf einen Sparplan hat, man kann auch einfach dann mal irgendwann anfangen, und der Zeitpunkt heute, mal eine erste Tranche zu kaufen, ist sicherlich besser als vor 4 oder vor 6 Wochen. Und irgendwann muss man anfangen. Es ist ein fallendes Messer. Man wird nie den Tiefpunkt erwischen. Aber wenn man fundamental von diesen Unternehmen überzeugt ist, dann ist sicherlich häufig ein Zeitpunkt schlechter als gerade.
So, und damit haben wir jetzt den Nasdaq-Block quasi abgeschlossen. Und naja, dann ist ja mal der Moment so ein bisschen auch zum Durchatmen. Und womit könnte man denn besser durchatmen als mal mit einer Dividendenaktie? Und dem Christian ist da eine über den Weg gelaufen. Mal sehen, ob ihr die kennt. Die ist aber bei den Dividendenaristokraten lange Zeit sehr wohl gelitten gewesen, aber in den letzten Monaten eine der schlechtesten Aktien in diesem Sektor. Und die Rede ist, Christian, von Clorox. Das klingt schon mal relativ reinlich.
Ja, die ist mir auch nicht einfach über den Weg gelaufen, sondern man konnte sie eigentlich gar nicht verfehlen. Wenn man sich letzte Woche mal irgendwann die Liste mit den Top- und vor allen Dingen Flop-Werten des S&P 500 angeguckt hat, denn da waren beileibe nicht nur irgendwelche Tech-Werte, sondern Clorox hat es am Tag der Zahlenvorlage mit einem Minus im zweistelligen Bereich auch mal in diese Flop-Liste relativ weit nach oben geschafft, und zwar nicht zum ersten Mal. Die Aktie ist in der Tat der zweitschlechteste Dividendenaristokrat der USA, insgesamt jetzt 40% unter dem Höchstkurs, der im August 2020 erreicht wurde. Und das spielt schon darauf an, das war noch wenige Monate nach dem Corona-Ausbruch. Ja, und in der Tat, Clorox, ein Pandemie-Gewinner gewesen. Diese ganzen Gewinne wurden inzwischen beim Kurs wieder abgegeben. Aber man hat diese Aktie mal sehr hoch gejubelt, weil Hauptprodukt mit über 30% Umsatzanteil ist eben Clorox und alles, was mit Cleaning zu tun hat. Und da ist man auch im Bereich der Desinfektionsmittel beziehungsweise der Desinfektionstücher. Und insofern, die Nachfrage war so groß, die konnte man teilweise gar nicht befriedigen. Problem ist halt für Clorox, erstens, die Pandemie ist glücklicherweise nicht mehr in dem Stadium von vor 1,5 Jahren. Und zweitens, es ist eben nur 30% vom Umsatz und man hat noch eine ganze Menge mehr. Das ist eine ziemliche Konsumgüter-Bauchladenlandschaft, die sich dort darstellt. Man hat zum Beispiel im Unternehmen Grillkohle, man stellt Katzenstreu her. Die Britta Wasserfilter, die der eine oder andere vielleicht auch kennt, sind ebenfalls von Clorox. Kosmetik macht man, ja sogar Vitamine. Also ein bunter Basiskonsumgüter-Bauchladen, der allerdings momentan ein wesentliches Problem hat, was Marge heißt. Ja, wir haben bei Procter & Gamble schon darüber gesprochen, dass natürlich solche Unternehmen nicht nur ihre Preise erhöhen, sondern zunächst auch mal ihre Rohstoffe teurer einkaufen müssen in diesen inflationären Zeiten. Procter & Gamble hat diese Erhöhungen sehr, sehr gut an den Handel und damit an Konsumenten weitergeben können. Bei Clorox funktioniert das dergestalt nicht, sondern im Gegenteil, die Marge, die Rohmarge ist von 45% auf 33% eingebrochen und demzufolge hat natürlich das Ergebnis auch überproportional nachgegeben.
Ja, das ist das eine. Und das zweite ist, dass es auch bei der Umsatzentwicklung selber eigentlich in den letzten 10 Jahren oder, also sagen wir mal, in 10 Jahren vor Corona nicht so besonders gut aussah, weil da sind die Umsätze dann irgendwie von 5,5 Milliarden US-Dollar auf, ja, okay, immerhin 6,2 gestiegen, aber 14% in 10 Jahren. Ist jetzt eben auch nicht so unbedingt, um beeindruckt in die Hände zu klatschen. Klar, da hat Corona geholfen, aber man sieht eben auch schon Effekte dieses Abflauens. Und ja, wenn man sich dann eben auch anschaut, wie sich Gewinne entwickelt haben, dann ist es eben so, dass sich aktuell ein Investment, zumindest aus meiner Sicht, in dieser Aktie immer noch nicht aufdringt. Da ist eigentlich auch noch Luft im Kurs, auch wenn das Bild etwas besser aussieht, als es in der Grafik, die von Guru Focus hier mit reingepinnt wurde, zu sehen ist. Denn so die Analystenschätzungen gehen zumindest davon aus, dass der Gewinn besser ausfallen wird, als es im Moment so den Eindruck hat. Aber Christian, so richtig attraktiv, KGV 26 habe ich in Erinnerung, ist das damit auch nicht, oder?
Nee, insbesondere weil halt wirklich diese Erosion der Marge ein Thema ist. Man sagt halt, das war die Aussage auch im Analystencall von Clorox, man hätte schon in der Vergangenheit immer 12 bis 18 Monate gebraucht, um entsprechende Erhöhungen der Rohstoffpreise dann auch an den Konsumenten weiterzugeben. Die Frage ist, ob man dem Unternehmen so einfach diese Zeit geben möchte, insbesondere angesichts der Tatsache, dass ja die Dividende auch dreut. Die will natürlich auch verdient werden. Da ist man momentan, naja, ich sag nochmal, nicht auf Kante genäht. Das Unternehmen ist ja an sich gesund, aber da sollte die Profitabilität auch schon mal wieder steigen. Und dazu ist natürlich die Entscheidung nicht glücklich gewesen, die Kapazitäten in diesem ganzen Bereich Cleaning, Desinfektion so hoch zu fahren. Da hat man jetzt Überkapazitäten, wo man Ressourcen vielleicht anders hätte einteilen müssen. Und wenn ich jetzt sehe, also Kursgewinnverhältnis von 26 auf das, was man jetzt erwarten darf für das laufende Geschäftsjahr, dann muss ich einfach berücksichtigen, ich kriege vom selben Kursgewinnverhältnis eben auch eine Procter & Gamble mit einer intakten Wachstumsstory, mit intakter Preismacht. Und wenn ich sage, okay, ich möchte halt einen Spezialisten haben, dann bin ich auch bereit, ein bisschen mehr zu investieren. Wenn ich auch ein bisschen mehr Wachstum dafür kriege, dann bin ich bei Church & Dwight, Unternehmen, was neu zu den Dividendenaristokraten gehört. Deswegen bin ich persönlich bei Clorox nicht auf der Käuferseite, habe sie auf der Watchlist. Das Unternehmen wird sicherlich spannend, wenn der Kurs von aktuell 140, wir sind ja in einem intakten Aufwärtstrend, mal noch weiter runter geht Richtung 110, vielleicht auch 115 und gleichzeitig dann irgendwann klar wird, okay, Marge kann kurzfristig vielleicht noch mal ein bisschen runtergehen, auch mal unter 30, aber man hat eine schlüssige Strategie und überdies vielleicht auch mal eine Idee, wie man diesen riesigen auf die USA fokussierten Bauchladen etwas besser strukturieren kann, weil das wirkt schon so, als wenn man dort sich etwas verzettelt.
Ja, und wenn man sich anguckt, dass der Gewinn irgendwann mal bei 7,36 Dollar war, dann braucht man zunächst mal irgendwie so im Bereich 7,50 Dollar wieder als Gewinn. Wenn man darauf ein 15er KGV legt, was dann zumindest auch den Optimismus, den man dafür haben muss, jetzt zur Kenntnis bringt, dann ist es eben so, dass der Kurs bei 112,50 Dollar sein müsste. Also praktischerweise genau zwischen den beiden Kursniveaus, die Christian eben gesagt hat.
Wir sind beide uns mal einig bei der Bewertung einer Dividendenaktie, die übrigens aktuell 3,4% Rendite bringt. Aber das finde ich ja auch mal schön. Ja, normalerweise hast du ja dann immer noch ein Ziel, was nochmal 30% drunter liegt. Aber ist doch auch schön. Wir sind uns mal einig.
Genau. Setzt allerdings auch den Optimismus voraus, dass dieser Gewinn wieder in diese Bereiche zurückgesteigert wird. Auch das muss man natürlich erstmal schaffen. Aber Abbauüberkapazitäten und die Rückbesinnung, das gelingt ja. Ich finde vor allen Dingen, man sieht sehr, sehr schön, wenn man die Gelegenheit hat, sich die Zahlen hier anzuschauen, wie diese Nettomarge eigentlich kontinuierlich, nicht in jedem Jahr, aber es gab eine kontinuierliche Entwicklung bis hoch auf 13,2%. Und da können wir Corona mal auslassen, weil das war 2019 und zwar der Juni 2019. Da war von Corona noch gar nichts zu spüren. Im Juni 2020 waren es dann 14%. Das dürfte dann auch Peak gewesen sein zumindest oder war Peak zumindest auf einer Ganzjahresebene. Und wie gesagt, auf der Basis irgendwie in den Bereich von $7,50 dann wieder beim Gewinn pro Aktie zu kommen, würde bedeuten 15er KGV, 112,50. Dann ist es ja aus unserer beider Sicht ein sinnvolles Investment eines Dividendenaristokraten.
Und ansonsten hält man sich an beispielsweise Church & White oder eben Procter & Gamble. Und auch da braucht ihr einfach nur mal im Archiv zu schauen. Das ist noch gar nicht so lange her. Da haben wir bei Procter & Gamble unter anderem nämlich auch auf die Margenstruktur geschaut.
Und bevor wir jetzt zum 5. Geburtstag von Christian Sohnemann kommen und uns die 4 Aktien anschauen, die im Depot von Julian gelandet sind und uns die Aktie anschauen, die es aus aktueller Sicht auf keinen Fall schaffen wird und die euer Depot möglicherweise auch verlassen sollte, mal ein paar Hinweise zu den nächsten Wochen. Denn erstens, kommende Woche haben wir Frank Thelen zu Gast. Das wird eine relativ spannende Sendung, aber es geht auch mal darum, ein bisschen die Erwartungshaltung zu dämpfen. Wir nehmen uns 20, 30 Minuten Zeit. Also wir werden nicht das gesamte 10x-DNA-Universum komplett besprechen können. Aber wir hatten 2 Fragen vom Kein Spekulant mal da reingereicht. Und Frank hat sich sehr, sehr schnell dann auch gemeldet und bereit erklärt, hier zu Gast zu sein. Darauf freuen wir uns. Wir werden das Ganze noch durch ein paar Fragen von uns ergänzen, die möglicherweise gar nicht so stark aktiengetrieben sein werden, sondern mehr in ein paar andere Themen reingehen. Was euch da erwartet, seht ihr dann nächste Woche ab 18 Uhr bei Echtgeld TV. Das andere, was wir in der letzten Woche abgefragt haben, war, ob ihr eigentlich mal Lust hättet auf eine Japan-Sendung. Und das überbordende Feedback von euch war, ja, es sind wahnsinnig viele Aktien reingeprasselt in den Kommentarbereich. Und das werden wir dann einfach dazu nutzen, dass wir in der Tat eine Japan-Sendung machen werden und dazu dann auch nochmal die Wunschbox öffnen werden. Das setzt natürlich dann auch voraus, dass ihr auf der Mail-Empfängerliste bei uns seid. Also von daher dringender Hinweis, gerade wenn euch Japan interessiert, auf echtgeld.tv gehen, die Registrierung abschließen und Teil dieser Community auch dahingehend werden, dass ihr abstimmen könnt, was bei dieser Japan-Feedback-Sendung dann alles dabei sein wird. Das Ganze dann selbstverständlich auch noch ergänzt durch 1, 2, 3 breite Investments in Form von ETFs oder vielleicht auch einem aktiv gemanagten Fonds. So, und um das nochmal abzuschließen, was es ansonsten noch gibt, gerade wo das beim letzten Mal so funktioniert hat, in einer älteren Sendung war die Frage aufgekommen, ob wir nicht auch mal eine Russland-Sendung machen können. Und damit, weil auch dieses Thema des Japan-Feedbacks sehr, sehr überbordenden Erfolg gebracht hat und sehr, sehr eindeutig und schnell erkennbar mit einem Ja beantwortet, nehmen wir jetzt gleich die nächste Frage mit rein. Und die lautet eben, wollt ihr dann als nächstes eine Russland-Sendung haben, also wo wir uns A, dann auch mit ein paar Index- oder ETF- oder Fondsinvestments auseinandersetzen, gekoppelt mit der einen oder anderen Vorstellung von, wie bei Feedback üblich, 7 Einzelaktien, die von euch am meisten gewünscht werden. Wenn das so ist, dann bitte auch wieder unterhalb in der entsprechenden Fragestellung im Kommentarfeld gerne mal ein bisschen was reinschreiben, gerne auch schon mal ein bisschen so erkennen lassen, was ihr euch da wünscht. Wir haben dann schon mal für uns ein bisschen die Eindrücke und müssen mal gucken, wie wir dann auch die Abfrage in der Wunschbox starten. Aber das nächste Schwerpunktthema nach Japan wäre dann Russland und dann haben wir eigentlich auch mal bis April schon mal 2 Wunschthemen von euch vor der Brust, die wir dann abarbeiten können. So, das vielleicht mal als Aufforderung auch an euch, uns ein bisschen dahingehend zu unterstützen, mit Feedback, mit Input, euch bei uns zu melden. Und jetzt Gehen wir nochmal auf das vergangene Wochenende zurück, Christian, wo wir bei dir zu Hause mit Family zusammengesessen haben. Wie immer sehr leckeren Kuchen und eine sensationelle Pasta Bolognese gegessen haben. Aber es gab dann eben für Julia nicht nur einen proppenvollen Geschenketisch, sondern es gab auch einiges ins Depot. Nämlich namentlich 4 Aktien, die wir zumindest jetzt mal kurz durchgehen wollen. Und eine hat damit zu tun mit einer Firma, die sich mit schnellen Autos, nämlich mit Hot Wheels beschäftigt. Mit der einen Anlage konnte ich ja selber ein bisschen spielen, auch wenn Julian und ich kurzfristig anderer Meinung dazu waren, ob dieses Ding auch weiter laufen darf, weil er sich etwas stärkere Sorgen um die Batterieverfügbarkeit im Hause Röhl gemacht hat. Aber Spaß macht's auf jeden Fall. Und weil ihm die Hot Wheels so viel Spaß machen, hast du ihm die Mattel-Aktie ins Depot gelegt.
Genau, das ist nämlich der Anknüpfungspunkt. Also bevor jetzt irgendjemand sagt, mein Gott, spart der Röhl echt in so ein paar Einzelaktien für seinen Sohn und hat keinen Sparplan, keine ETFs, sondern kauft einfach jedes Jahr nur irgendwelche Aktien. Nein, also worüber wir hier reden bei diesen 4 Geburtstagsaktien, das ist, wenn wir mal in diesem Bild eines Vermögenshauses bleiben, sozusagen der Dachausbau. Da mache ich jedes Jahr ein bisschen was dazu. Aber Dachausbau kann man natürlich nur machen, wenn man schon eine solide Basis hat. Deswegen, also mein Sohn hat, damit es möglichst einfach ist, auch ein ETF-Portfolio, USA, Europa, Emerging Markets plus Robotik und erneuerbare Energien als Megatrends. Das habe ich verschiedentlich schon mal hier vorgestellt. Aber ich habe halt an seinem Geburtstag, also am Tag, als er auf die Welt kam und wir so ein bisschen im Kreißsaal warteten, mich so umgeguckt, ja, und dann irgendwie lauter börsennotierte Firmen entdeckt und dachte, komm, irgendwie eine kleine Erinnerung an diesen Tag auch im Depot und habe damals 4 Aktien gekauft, die ich halt entdeckt habe, Fisher & Paykel, Fresenius, Drägerwerk und Philips. Davon habe ich damals jeweils ein bisschen was geordert bei meinem Banker. Julian hatte ja noch kein eigenes Depot, habe ihm die hinterher übertragen und dann dachte ich, hey, wenn ich irgendwie es mal schaffe, mit ihm dann auch mal mit Finanzbildung loszulegen, dann ist doch ganz schön, wenn wir ein paar Anknüpfungspunkte haben, wenn Aktien schon da sind, zu denen er eine Beziehung hat oder hatte, und habe das dann einfach zu einer Tradition gemacht, dass also zu jedem Geburtstag 4 Aktienpositionen obendrauf nochmal geschenkt bekommt von Unternehmen, die jeweils in diesem jeweiligen Lebensjahr für ihn wichtig waren. Da sind also zum Beispiel die Georgs-Schuhe mit dabei, da ist eine Nestlé mit dabei, da sind die Crocs mit dabei, also wirklich ein Performance-Renner, weil er da diese Sandalen sehr, sehr gerne anhat. Ja, und aktuell mal wieder ein Riesenthema bei ihm, die Hot Wheels-Hersteller, davon ist Mattel, allerdings macht Mattel nur rund 20% des Umsatzes mit diesen
nur
Hot Wheels. Naja, der Umsatzbringer, das sind nach wie vor, auch in diesen Zeiten darf man das sagen, die Mädels. Nämlich 36% machen die Puppen, das ist natürlich vor allen Dingen Barbie. Und der Rest ist dann sowas wie Fisher-Price oder natürlich auch Actionfiguren sowie Spiele, wie zum Beispiel Uno oder der eine oder andere kennt vielleicht auch Pictionary. Also letztendlich alles das, was bei Kindern das Herz aufgehen lässt. Dummerweise funktioniert das an der Börse nicht so wirklich. Ja, wenn man auf die Investor Relations Website von Mattel klickt, dann wird man dort empfangen mit einem schönen Spruch, nämlich Creating Long-Term Shareholder Value by Executing to Transform into an IP-Driven High-Performing Company. Ja, das mag eine Zukunftsvision sein, wenn man nach hinten guckt. Seit 2008, unser üblicher Horizont, hat sich am Kurs per Saldo nichts getan. Die Aktie oszilliert irgendwie um die 20, war zwischenzeitlich mal bei 40, dann abgesoffen auf unter 10. Eine Zeit lang hat sich das Ganze noch mit Dividende ein bisschen besser gerechnet. Ich habe das mehrfach kritisiert, übrigens auch schon mal hier in der Sendung, dass Mattel noch 2015/16 Dividenden gezahlt hat, als man sich das eigentlich gar nicht mehr leisten konnte. Inzwischen sind diese Dividenden auch gestrichen, man hat also nur noch den Kurs. Das Unternehmen hat eine ziemlich harte Restrukturierung hinter sich und ist aktuell wieder profitabel mit einem Kursgewinnverhältnis von 15. Aber wenn jetzt so dieser Connex zu Julians Geburtstag nicht da wäre, wäre das jetzt nicht unbedingt eine Aktie, die ich mir ins Depot kaufen würde als Value Play. Wie sieht das bei dir aus? KGV 15 ist ja zumindest schon mal ein kleiner Schlüsselreiz, oder?
Ja, ein kleiner. Und so schön ich die Hot Wheels finde, so sehr habe ich beim Spielen auch gemerkt, dass ich mir an einigen Stellen offensichtlich so dämlich anstelle. Und ich muss auch sagen, bei dem Blick auf das Unternehmen, was mir da eben nicht so richtig angenehm vorkommt, ist diese sehr, sehr hohe Schwankungsintensität bei der Nettomarge. Ich habe für mich auch das Gefühl, dass es beim Umsatz nicht wirklich so richtig vorangeht. Denn der lag in den letzten Jahren eigentlich lange Zeit höher. Dann wurde mal ein Tief ausgeprägt im 2019. Ja, seitdem hat sich's auch wieder einigermaßen berappelt. Aber gegenüber 2016, 15, 14, 13, 12 und so weiter ist es eben noch so, dass ich, je weiter ich hier auch nach links gucke, nichts finde, wo man diese Umsätze aus lange und ja sehr lange zurückliegenden Zeiten, dass man die schon wieder übertrifft. Und das gefällt mir vor dem Hintergrund nicht. Also von daher wäre es für mich kein Kauf.
Und es kommt ja hinzu, es sind ja nicht nur die Umsätze, es sind ja auch die Gewinne. Also egal, ob du jetzt EBITDA anguckst, ob du Net Income guckst. Also wir haben im Grunde ja auch seit 2011 eine gewisse Inflation, so ein inflationäres Grundrauschen gehabt. Trotzdem ist Umsatz und Gewinn auf dem Niveau von vor 10 Jahren. Das ist schon eine erschreckend miserable Performance, die für mich im Wesentlichen aus zwei Gründen resultiert. Erstens, das ist ein spezielles Thema, insbesondere für Unternehmen, die in den USA sehr, sehr stark sind und ihre Basis haben. Es ist ein Vertriebskanal weggefallen, der auch nicht gleichwertig ersetzt wurde, nämlich durch die Pleite des Spielwarenhändlers Toys R Us. Das hat man auch in den Zahlen von Hasbro gesehen, insbesondere weil beide Unternehmen in diesem Direct-to-Consumer-Geschäft nicht so präsent waren und auch immer noch nicht so präsent sind, wie man das aus anderen Branchen, beispielsweise von Sportartikeln oder Bekleidung kennt. Und das Zweite ist natürlich, dass Spielzeug sehr stark in die digitale Richtung geht. Und naja, also man kann immer irgendwie ein bisschen was vernetzen. Und dann gibt's natürlich auch zur Barbie eine App. Und bei den Hot Wheels kann man auch noch irgendwie Augmented Reality machen. Aber so wirklich spannend und so ein Mega-Brüller ist das nicht.
Nein, das macht auch nicht Lego so richtig schön Krach.
Nein,
und
es
so.
Es ist am Ende ein äußerst schwieriges Business. Und ein Faktor vielleicht auch noch, da spielt so ein bisschen dieses Eingangsstatement von Mattel drauf an, dass sie sagen, ein IP-driven Company, also eine Firma, die vom Intellectual Property herkommt. Und momentan muss man sich dieses ganze Intellectual Property, nämlich Marken und Lizenzen, immer einkaufen. Man stellt relativ viel her in Lizenz für Disney, aber das lässt sich Disney natürlich auch bezahlen. Insofern, dieser Teil der Wertschöpfungskette in diesem Merchandising scheint nicht so attraktiv zu sein. Und dann geht's natürlich insbesondere für ein Unternehmen wie Mattel darum, eigene Charaktere, eigene Produktlinien zu definieren, bei denen man diese Lizenzeinnahmen nicht zahlen muss. Da ist wiederum Hot Wheels eine Möglichkeit. Allerdings momentan, auch das eine Erfahrung aus den USA, ist das mit den Hot Wheels eine schwierige Geschichte. Ich hatte mich total darauf gefreut, in Walmart zu gehen, in Target zu gehen und dann wieder diese großen Bottiche dort zu finden. 500 Hot Wheels Autos irgendwo drin, 79 Cent und mein Junge kann sich einfach 5 Stück aussuchen. Ich weiß, es kostet nicht mal $5. Davon habe ich geträumt. Das haben wir vor 2 Jahren gemacht. Da hat er super viel Spaß gehabt. Dieses Mal in keinem Walmart, in keinem Target, in keinem Publix gab es irgendwo Hot Wheels. Die Regale waren leer. Die werden ja gefertigt in Indonesien, Malaysia. Und da merkst du dann plötzlich, was Supply Chain Disruption, also gestörte Lieferketten, wirklich bedeutet. Das sind ganz, ganz viele Probleme, die durch KGV 15 vielleicht in gewisser Hinsicht reflektiert sind. Das ist eine heiße Geschichte. Mattel hat, das muss man auch sagen, viele Krisen im Laufe der Jahrzehnte schon überwunden. Es ist ein sehr traditionsreiches Unternehmen. Ja, und ich werde gemeinsam mit meinem Sohn dann irgendwann, wenn er so weit ist, dass er das dann auch von der Seite her durchblicken möchte, mal gucken, ob das hier eine Value-Falle war oder ob es uns wirklich gelungen ist, zu einem günstigen Moment günstig eine Aktie abzugreifen. So wie vielleicht beim zweiten Titel.
Ja, denn der Also da hat sich, glaube ich, nicht so viel dran geändert, dass junge Menschen da sehr, sehr gerne hingehen, wenn sie mit den neuen Bedienterminals klarkommen, womit die etwas älteren Gäste, die da gelegentlich vorbei schauen, natürlich schon ein bisschen mehr Probleme haben. Speaking of me. Aber die McDonald's-Aktie hat sich seit 2008 sehr, sehr gut entwickelt. An der Stelle auch unbedingte Empfehlung für den Film mit Michael Keaton, The Founder, ein sensationeller Wirtschaftsfilm, der diese Story und den latenten Arschlochcharakter des Mannes, der das Unternehmen groß gemacht hat, auch sehr, sehr schön zeigt. Aber seit 2008 dann eben in US-Dollar angezeigt, von 50 in etwa auf 250 US-Dollar gestiegen und mit den zusätzlich noch ausbezahlten Dividenden, zumindest wenn sie in einer nicht versteuerten Herangehensweise mit eingerechnet hätten werden können, dann hätte sich das, was man mal mit 50 Dollar angefangen hat, saldiert auf insgesamt 400 Dollar, wie gesagt, vor Steuern. Was bei dem Unternehmen eben schon auffällt, ist, dass es lange Zeit auf der Umsatzseite eine, naja, nicht so beeindruckende Entwicklung gab, dass es dann auch insbesondere in dem Zeitraum von 2014 bis 2020 Rückgänge gab, die sich in 2020 natürlich auch deswegen ergeben haben, weil, naja, ist halt schwierig, wenn Restaurants nicht geöffnet haben, da Leute dann auch zu versorgen. Aber jetzt so, wie es sich im Moment darstellt, mit dem Gewinn pro Aktie, der gegenüber, ja, 2020 nehmen wir mal raus, nehmen wir 2019 oder nehmen wir 2018, eben um ordentliche 2,50 Dollar, 2,10 Dollar nach oben entwickelt hat, auf über 10 Dollar, ist es jetzt eben so, dass die Aktie mit einem KGV von 26 notiert. Mir persönlich erscheint es für das, was das Unternehmen macht, nämlich Immobilien zu vermieten und Burger zu verkaufen, etwas zu ambitioniert. Ich würde mir da eher was im Bereich der 20 wünschen, damit ich sagen kann, okay, das ist dann vielleicht mal ein Einstieg wert. Noch lieber wäre mir ehrlicherweise die 15, wobei das vermutlich, Christian, unrealistisch ist. Aber zunächst mal stellt sich auch eine andere Frage, die so spontan ein bisschen zum Nachdenken bringt. Denn in der Umsatzzeile bei McDonald's steht fürs Jahr 2020 19,2 Milliarden US-Dollar. Fürs Jahr 2021 stehen 23 Milliarden US-Dollar. Ja, okay, das ist eine schöne Steigerung. Ist ja auch logisch, weil die Läden wieder offen hatten. Aber irgendwie klingt es total Pillepalle, wenn ich mir überlege, wie viele Menschen noch da eigentlich jeden Tag hingehen, um den einen oder eben auch anderen Burger zu essen. Das kann doch nicht die realistische Umsatzzahl sein.
Naja, das sind die Umsätze, die dann bei McDonald's als Umsatz gebucht werden. Das ist nicht das Burgervolumen, was in Dollar ausgedrückt verzehrt wird. Das ist der sogenannte System-wide Net Revenue, den McDonald's da auch in den Zahlen ausweist. Und der lag im vergangenen Geschäftsjahr bei 112 Milliarden Dollar. Ich denke mal, das ist die Größenordnung, die du auch eher erwartest. Ist einfach dem Umstand geschuldet, dass McDonald's eben teilweise eine Immobilienfirma ist, wie du es ausgedrückt hast, andererseits aber manche Restaurants selber betreibt, ansonsten als Franchise-Geber auftritt, teilweise dann auch wiederum an Franchise-Nehmern beteiligt ist, die unterschiedlich konsolidiert werden. Insofern ist also diese Umsatzsegmente, das ist schwierig zu interpretieren, gerade im Zeitverlauf. Das geht so ein bisschen in die Richtung auch von Coca-Cola, wo der Umsatz eigentlich auch nicht so aussagekräftig ist. Man muss hier schon auf das EBITDA schauen, auf den operativen Ertrag, auf den Cashflow, natürlich auf das Net Income. Interessant ist auch vor allen Dingen, wenn man den Jahresüberschuss und dann das Ergebnis je Aktie miteinander vergleicht, mal über längere Zeiträume, also beispielsweise über 10 Jahre. Seit 2011 hat sich das Net Income, also der Nettoüberschuss, von 5,5 auf 7,5 Milliarden Dollar erhöht. Das ist eine ordentliche Steigerung. 36%, fein, auch in absoluten Zahlen, ordentliche Geschichte. Aber der Gewinn je Aktie ist von 5,27 auf 10 gestiegen, hat sich also um 90% erhöht. Tja, je Aktie macht das, ne? Und wie erhöht man den Gewinn je Aktie? Klar, indem man einerseits mehr verdient, ne? Dann ist der Zähler nämlich größer und andererseits weniger Aktien hat, dann wird der Nenner nämlich kleiner. Und das ist das, was McDonald's kontinuierlich gemacht hat. In den letzten 2-3 Jahren hat man das Tempo da mal rausgenommen, aber insgesamt, also mal seit 2005 angeguckt. Damals waren es noch über 1,2 Milliarden Aktien. Inzwischen sind es 750 Millionen. Das heißt, man hat also in 15 Jahren einfach mal locker die Zahl der ausstehenden Aktien um ein Drittel reduziert und damit so ein Gewinnturbo sich hineingeholt. Das ist gleichzeitig auch der Grund, weshalb das bilanzielle Eigenkapital bei McDonald's negativ ist, weil dieser Treasury Stock ja gegen das Eigenkapital gerechnet wird. Also in Summe kann man schon sagen, McDonald's ist sehr, sehr gut, was Financial Engineering angeht. Deswegen passt auch deine Bezugnahme auf Immobilienfirmen, weil es ist ja auch dort immer eine Kernkompetenz. Wir erinnern uns an Rolf Elgeti, Deutsche Konsumried und das Kapitalrecycling, was er uns dort erklärt hat. Man darf aber auch nicht vergessen, dass McDonald's abseits der Finanzsparte eine ganze Reihe von Innovationen umgesetzt hat, gerade was Digitalisierung angeht. Deswegen ist man ja auch stärker aus der Corona-Krise rausgekommen, als man reingegangen ist, weil man eben dann die Möglichkeit hat, auch mit dieser Finanzmacht, mit dieser Marktmacht so etwas umzusetzen, schnell dann die Lieferung auszurollen, die digitale Bestellung. Und da ist McDonald's auf jeden Fall weiterhin Schrittmacher. Und dafür muss man als Anleger momentan einen Marktführeraufschlag bezahlen. KGV 25, das ist deutlich mehr als vor 10 Jahren. Da war nämlich mal für eine gewisse Zeit dein Ziel KGV tatsächlich erreicht, 15. Ob wir dahin kommen, wage ich zu bezweifeln, aber ich kann mir durchaus vorstellen, wenn mal die Zinsen ein bisschen steigen, wenn es auch mal wieder Alternativen für defensive Investoren gibt, dann kann so eine McDonald's auch mal wieder für einen 21er oder 22er handelbar sein, beziehungsweise wird sie das automatisch sein, wenn man einfach wartet, weil dass die Erträge hier weiterkommen, da bin ich mir sehr, sehr sicher.
Die dritte Aktie, die bei Julian im Depot gelandet ist, ist die Aktie, die wir hier vor 1-2 Wochen besprochen haben, nämlich die Netflix-Aktie. Die ist ja, also dafür lag der Geburtstag einfach mal richtig gut. Die Aktie hat sehr, sehr sauber, vor gelinde gesagt, die Fresse bekommen. Das hatten wir schon auseinandergesetzt, ist jetzt eben deutlich günstiger, als sie in den letzten Jahren war. Das alles haben wir wann war es? In der vorletzten oder in der letzten Sendung?
Ja, das war in der vorletzten Ausgabe. Seitdem hat sich nichts getan eigentlich, außer Bill Ackman ist eingestiegen. Einer der Hedgefund-Legenden dürfte so ziemlich genau den Tiefskurs erwischt haben. Seitdem schon wieder plus 14%, aber am Ende ist die Aktie immer noch ein Drittel hinten. Julian, ist das egal. Der mag momentan diese, glaube ich, Captain Hook-Serie, die es gibt. Das sind so kleine Stückchen, die Nimmerland-Piraten, irgendwie so eine Viertelstunde, da wir das abends gucken. Die mag er momentan lieber als das, was es bei Disney Plus gibt. Wirklich wurde es höchste Zeit, dass er mal auch Netflix bekommen hat. Die Frage bleibt dieselbe wie die, die wir uns vor 2 Wochen gestellt haben. Wird Netflix das schaffen, die Produktionskosten runterzusenken und damit den Gewinn deutlich zu erhöhen, ohne dass deswegen die Subscriber in größerem Umfang abspringen? Wenn das gelingt, dann hat die Aktie natürlich einen immensen Hebel, auch wenn die Bewertung ein bisschen runtergeht, dass da der Börsenwert deutlich steigen kann über die Zeit der nächsten 5 Jahre.
Ja, und mehr müssen wir eigentlich zu dem Unternehmen jetzt wirklich nicht sagen. Wenden wir uns lieber einer Firma zu, die wir hier noch nicht hatten. VF Corporation, Christian. Was machen die und warum landen die bei Julian im Depot?
Ja, es ist eigentlich total komisch, dass ausgerechnet ich eine solche Firma hier reinpacke, weil was die machen, ist Funktionskleidung, kann man es wohl überschreiben, ja, oder vielleicht so diese beige Westenfraktion, ja, es gibt ja auch so Hosen, da hast du nicht nur 15 Taschen, sondern kannst an diesen Hosen auch noch die Unterschenkel so mit so einem Reißverschluss abnehmen. Wäre das nicht eigentlich
das
was für dich?
Ohne Scheiß, das ist beim Wandern total praktisch.
Ich kann mir das total
noch nie so richtig. Moment mal, ja, du warst doch in dem Jahr Jahr in Österreich.
Genau.
Und da
genau.
hast du und doch eigentlich erlebt, nicht, wie, genau. sich auch, wie sich auch körperliche Temperaturänderungen abspielen. Und wenn du so richtig gut auf Achse bist, dann kann es ja draußen kalt sein wie Hulle. Das ist dir dann egal, weil du bist dann total froh, wenn du da irgendwie was abtrennen kannst. Also ich fand das auf dem auf dem schottischen Highland Way, den ich gewandert bin, fand ich das damals extrem praktisch.
Das kann ich mir voll gut vorstellen. Weißt du, du so in den schottischen Highlands mit so einer beigen Hose, so einer beigen Weste.
Die war
nicht
beige, die war dunkelgrün. Dir, im Übrigen etwa so grün wie das Sakko, mein Oberförster-Sakko, was ich gelegentlich hier trage. Herrlich. Und es war super. Richtig blöd war, dass ich mein iPhone am vierten Tag da verloren habe und irgendwo in den schottischen Highlands immer noch ein iPhone 4S liegt. Aber ja, gut.
Das ist übrigens auch der Grund, warum hat Julian diese Aktie bekommen? Also für uns war im letzten Jahr von den Reisen Mallorca natürlich schön wie immer. Aber das, was uns eigentlich fasziniert hat, war die zweiwöchige Reise nach Südtirol, wo wir tatsächlich auf den Bergen rumgekraxelt sind. Ich übrigens durchaus in Wanderschuhen, aber dann mit einem Poloshirt und mit der Hilfiger Hose, also nicht mit so Funktionskleidung. Aber Julian hatte dann seine Schuhe von einer Firma namens The North Face, die man übrigens dort auch dann sehr häufig sieht im Outdoor-Bereich, wie übrigens auch Vans, wie Timberland, wie Dickies, wie Napapiri oder wie Eastpak Rucksäcke. Und warum nenne ich alle diese Marken? Naja, alle diese Marken stecken unter dem Dach der VF Corporation. Also eigentlich von dem, was das Unternehmen macht, deutlich interessanter als dieser ja etwas langweilige Holding-Name. Nichtsdestotrotz, wenn man sieht, was für Outdoor-Kleidung ausgegeben wird, auch was die kostet, diese Funktionskleidung. Und ja, ich gebe auch zu, was die bisweilen kann, also spezielle Materialien, Wärme und Regen, ganz toll. Dann sieht es bei VF Corporation nicht ganz so rosig aus, ja. Man kann ja auch mal sich in Erinnerung rufen, wie die Aktien beispielsweise von Nike oder von Adidas in den letzten Jahren und dann insbesondere jetzt auch nochmal seit Corona gestiegen sind, während VF Corporation auf dem Niveau von 2015 wieder angekommen ist, weil dieses Mehrmarkenreich dann eben doch nicht so einfach zu managen ist, wie man sich das so vorstellen würde. Man hat immer wieder ein bisschen Portfoliobereinigung versucht. Unter anderem die Wrangler Jeans gehörten auch mal zum Konzern. Die hat man dann im Rahmen eines Spin-offs 2019 rausgekehrt. Das Unternehmen heißt Contour Brands. Deswegen auch hier wieder ein bisschen schwierig, die Umsatzentwicklung zu interpretieren. Aber so richtig erfolgreich ist das zuletzt nicht gelaufen. Auch weil man sich wieder mit dem eben schon erwähnten Direct-to-Consumer-Geschäft ziemlich schwer tut.
Ja, aber ansonsten muss man hier schon mal sagen, also dass zumindest der Umsatz auf Stände gelaufen ist, wo er seit 2014 nicht mehr war. Da ist jetzt noch ein bisschen Luft nach oben hin. Auch die Bewertung auf Basis von Ist-Daten ist verhältnismäßig attraktiv. Da wird es jetzt sicherlich darauf ankommen, wie die Geschäftszahlen ausfallen, die dann irgendwann im April oder Mai bekannt gegeben werden dürften. Denn wenn ihr das Sheet seht und irritiert feststellt, was denn da im März 2018 los war, dann merkt ihr bei dem kleinen Blick nach links, dass davor noch Dezember 2017 steht oder Dezember 17. Und das ist ein Indikator dafür, was geschehen ist, nämlich der Wechsel des Geschäftsjahresende. Man hat sich aus welchen Gründen auch immer dafür entschieden, dass man das Geschäftsjahr jetzt bitte im März endend haben will. Und das ist dann eben seit März 2018 so. Deswegen gibt es da keine dann zusammen konsolidierten Zahlen. Warum, verstehe ich ehrlicherweise auch nicht so richtig. Aber das überlassen wir jetzt mal Guru-Fokus. Ab März 2019 liegen dann auf jeden Fall wieder Zahlen vor. Also von daher, diese Lücke ist dem geschuldet. Und ja, also von daher kann man haben mit dem speziellen Hintergrund und vor allen Dingen den tollen Erlebnissen, die ihr da hattet, sicherlich in irgendwie ein paar Jahren vielleicht mal eine schöne Geschichte, wie auch immer die dann aktientechnisch ausgeht.
Und was es auf jeden Fall geben dürfte, ist Dividende. Denn VF Corporation ist ein Dividendenaristokrat, wenn man das bereinigt um dieses Kontor-Brand-Spin-Off. Haben also auch über 25 Dividendenanhebungen in Folge. Und das ist natürlich hier auch schon ein Qualitätsmerkmal, dass man sich das leisten konnte zur Corona-Zeit. Weil viele Bekleidungsunternehmen haben dann, weil eben im stationären Handel nichts mehr ging und sie im Direct-to-Consumer nicht so gut aufgestellt waren, einfach mal die Schotten dicht gemacht und haben keine Dividende mehr gezahlt. VF Corporation hat durchgezogen. Das ist natürlich auch ein gewisses Vertrauen in die Stärke der eigenen Brands und von der Bewertung. Du hast das erwähnt, also eine Dividendenrendite von über 3% bei einem Payout von 2/3. Das ist alles sehr, sehr okay. Das lässt auch noch Luft, um unternehmerisch zu investieren. Das haben sie übrigens gemacht, denn auch Supreme, diese ja doch recht legendäre Streetwear-Marke, gehört seit zwei Jahren mit zum Konzern und man hat sie eigentlich zu einer recht guten Bewertung bekommen, nämlich für 600 Millionen, was etwas mehr ist als dreimal Umsatz. Es bräuchte einfach nur irgendwie einen etwas besseren Anstrich, vielleicht auch eine bessere Equity-Story für dieses Unternehmen, sodass man da vielleicht auch mal in diesem Wachstumsmarkt Outdoor eben kein Kursgewinnverhältnis von 18 mehr draufschreibt, sondern eins von 25. Insofern, ich finde das eigentlich von Chance-Risiko-Aspekten her, weil abseits von Netflix, weil es eine Sonderstory ist, die spannendste dieser vier Geburtstagsaktien, und würde mir halt nur wünschen, dass da mal ein bisschen besser in der Investor Relations Arbeit vorgegangen wird. Denn wenn du auf so eine Investor Relations Homepage gehst, auf Presentation klickst und die letzte Presentation ist vom 9.11.2020, dann denkst du erstmal, irgendwas läuft hier schief.
Ja, und natürlich würde mir gerade in diesen Wochen auch einiges zum Thema Investor Relations unter anderem bei einer großen Beteiligung von mir einfallen. Aber dafür haben wir heute gar keine Zeit mehr, weil wir schon ein bisschen länger unterwegs sind. Und wir haben ja eine Sache noch angekündigt, nämlich euch ein Unternehmen zu zeigen, wo wir quasi auf dem Geburtstag, am Geburtstagstisch festgestellt haben, dass es da eine Aktie gibt, die wir aufgrund eines neuen Produktes sehr skeptisch sehen. Und wir sind angekommen, nicht bei Amazon, sondern bei Tonys und der Tony-Box, die ein grundsätzlich ganz, ganz tolles Produkt bereitstellen, wo sehr intuitiv kleine Figuren auf einen Player zu stellen sind, der auch mit 80 Euro im Einkauf relativ günstig ist. Aber naja, wie es dann eben so ist, die Musik wird dabei gemacht bei den Tony-Hörfiguren. Zum Beispiel dem Sandmännchen, wo 57 Minuten für 15 Euro erhältlich sind. Oder bei der Maus, wo es 38 Minuten gibt und 16 Gute-Nacht-Geschichten dabei sind. Auch das kostet 15 Euro. Oder es gibt die Tony-Hörfigur mit Winnie-Pooh. Auch 15 und 15 ist so der Preis. Benjamin Blümchen ist noch mit dabei. Die Biene Maya ist dabei. Das ist alles ganz schön, aber das geht saumäßig ins Geld. Und natürlich ist es auch dafür konzipiert, dass Kinder irgendwo vorbeilaufen und sagen, den Flip, den wollen sie jetzt unbedingt haben. Oder das Thurin-Elefantchen von Benjamin Blümchen. Aber das Problem ist es einfach, dass auch Kinder schon damit aufwachsen, neue Technologien kennenzulernen. Und Streaming ist etwas, was relativ schnell auch intuitiv bedient werden kann. Und so ist auch Julian in der Lage, die Tigerbox, die es jetzt offensichtlich relativ, ich weiß gar nicht, wie lange es die schon gibt, aber diese Tigerbox ist er auch in der Lage zu bedienen. Ja, das ist manchmal mit ein bisschen Trommeln verbunden auf dem Ding, aber er kommt dann zu Ergebnissen, die ihm gefallen. Und bei der Tigerbox ist es so, die im Einkauf übrigens das gleiche kostet, das ist eine Streamingbox. Und da kosten beispielsweise 6 Monate, ja, wo man sicherlich auch, Christian, wo ihr darauf achten müsstet, dass dann diese Box nicht den ganzen Tag läuft, aber hier kosten 6 Monate Streamingdienst für die Tigerbox 32 Euro und das belastet dann den Geldbeutel wesentlich weniger, auch wenn es dann eben kein Hüpf-Flip ist oder eine Biene Maya oder ein Winnie-Pooh oder eine Maus oder sonst was. Von daher würde mich am meisten eigentlich da interessieren, wie nimmt Julian das Ding wahr und Ist er eher auf die Tony-Box fixiert oder findet ihr die Tiger-Box auch ganz gut?
Also zunächst mal, die Tony-Box ist eine ganz, ganz großartige Idee, weil die hat er jetzt schon 2,5 Jahre, also da waren noch nicht mal 3, da hat er die bekommen, wir haben glaube ich 40 oder 50 Figuren im Laufe der Zeit. Das ist halt
40
etwas,
wo, Figuren?
Ja, das ganze kleine Regal, was ich da extra hingebaut habe, also ich, ne, mit Hornbach-Teilen. Und das ist natürlich für ein Kind, was wirklich kleines Kind, so mit 2,5, 3, 3,5 großartig, weil es selbst bestimmt sich eine Figur rausnehmen kann, die da einfach oben drauf setzt und schon, vorausgesetzt der Strom ist an, kannst was hören. Das ist wirklich großartig, weil es so intuitiv ist und du wirst ein 2,5-jähriges Kind nicht vor einen Streamingdienst setzen können. Das kannst also nicht selber machen, weil das so figurativ ist, das ist eine ganz tolle Sache, dieses Haptische, ist schön, schafft auch eine Bindung zu diesen Inhalten.
40 mal 15 sind 600 Euro.
Aber genau. Aber es ist halt für einen relativ kleinen, kurzen Lebensabschnitt nur interessant, denn schon also in den letzten Monaten haben wir gemerkt, das, was da drauf ist an Content, ist immer so ein bisschen wenig. Und wenn man dann so vom Spotify irgendwas abspielt an Hörspielen, das fand er schon immer viel besser. Deswegen mögen wir diese Streaming-Geschichte sehr, sehr gern. Ich finde ja Hören viel besser als Gucken am Fernsehen, weil das Hören so die Fantasie, die Vorstellungskraft anregt. Und deswegen finde ich diese Tigerbox eine tolle Sache, die halt auch nach hinten raus länger interessant bleibt. Und wie gesagt, die Tony-Figuren, das ist eine Anschaffung und man überlegt sich als Eltern natürlich dann auch, wenn man das schon alles hat, verkauft man das irgendwann wieder, beziehungsweise Eltern überlegen sich, ne, gibt einen ganz ordentlichen Zweitmarkt dafür, das irgendwie nicht neu, sondern gebraucht zu kaufen. Und das ist natürlich etwas, was dann auch so ein bisschen auf den Wachstumsperspektiven hier lasten könnte. Wobei wir damit schon bei den unternehmerischen Themen sind. Auch da muss ich sagen, ist das eine ganz großartige Story. Also erstmal die Gründerstory sowieso, aber überhaupt diese Idee, mit dieser Figur eine ganz neue Lizenzklasse zu erfinden, die noch nicht überall bei allen möglichen Lizenznehmern ausgenudelt war, sondern die neu geschaffen wurde. Dadurch haben die überhaupt erst die Möglichkeit bekommen, diese breite Palette von Inhalten anbieten zu können. Und auch der Börsengang, den sie gemacht haben über den SPAC vom Alex Kuttlich, dem ehemaligen Co-Vorstand von Olli Samwer bei Rocket, das war auch eine gute Idee, weil Kuttlich ist jemand, der erst dann verdient, wenn die Aktie richtig gut läuft. Und es ist jemand, der Unternehmen mit Leidenschaft entwickelt mit seinem Team. Also das passt für mich alles. Das finde ich großartig. Aber ich habe halt meine Zweifel, dass man das wirklich so breit ausrollen kann, dass die aktuelle Bewertung gerechtfertigt ist. Und dann gefällt mir eben auch die gesamte Investor Relations Arbeit nicht.
Ja, und du hast eben vom Gebrauchtwagen oder Gebrauchtmarkt für die Tony-Figuren gesprochen. Der Gebrauchtmarkt für Aktien ist ja quasi die Börse und an der sah es zunächst eben auch ganz gut aus. Ne? Der Kurs hat sich von 10 ausgehend als Speck dann auf 12 und auf 14 in der Spitze knapp entwickelt und seitdem, und das war hier, dieses Hoch war am 30.11. bei 13,90, seitdem ist der Aktienkurs eben abgerauscht auf jetzt etwas unter 8 Euro und damit wird eben schon deutlich, dass möglicherweise diese Tigerbox den einen oder anderen Investor auch ein bisschen nervös macht. Nichtsdestotrotz, es ist eben so, dass man bei Tony eine Guidance in der Januarpräsentation erstmal auch bestätigt hat, nämlich dass wie beim IPO angekündigt, die Guidance auch am 31.01.2022 ausgerichtet ist auf 250 Millionen Euro an geplanten Umsätzen. Also das hat Gültigkeit. Bei der EBITDA-Marge haben sie im IPO-Prospekt nichts angegeben und haben jetzt gesagt, slightly better than fiscal year 2021. Dazu kommen wir gleich noch. Und sagen auch, dass der US-Nettoumsatz bei 52 Millionen erwartet wird, so wie sie es in den Emissionsprospekt geschrieben haben. Aber es gibt so eine Klitzekleinigkeit, die ist dann schon ein gewisses Amüsement wert. Denn die Umsatzmarge oder die EBITDA-Marge, die hier in den Raum gestellt wird, da gibt es ein kleines Problem, Christian.
Ja, also es ist besser als 2021, ja, aber was war denn 2021? Nun, das erfährt man in dieser Investor Relations Präsentation nicht, da muss man dann die parallel verschickte Unternehmensmeldung konsultieren, und wenn man die dann durchflöht hat, dann findet man den Hinweis, dass man eine negative im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich liegende adjustierte EBITDA-Marge erwartet. Ja, das sind natürlich ganz, ganz viele tolle Worte. Adjustierte EBITDA-Marge, wissen wir ja, was ich von diesem Bullshit-Bingo halte. Damit rechnet man einen Nicht-Gewinn dann irgendwie doch vielleicht irgendwie in eine schwarze Null um. Aber
schwarze Null haben wir hier nicht.
Ja, haben wir hier aber nicht, sondern es heißt mittlere bis hohe einstelliger Bereich negativ. Also irgendwie würde ich mal sagen, ne, -6 bis -9% vom Umsatz wäre dann der adjustierte Verlust auf EBITDA-Basis. Und wenn man jetzt also bedenkt, dass das also slightly besser sein kann, kann das bedeuten, dass man den Umsatz in absoluten Zahlen steigert, die negative Marge aber sich nicht im gleichen Umfang verbessert, dass man also bei höherem Umsatz am Ende noch mehr Geld verliert. Es bleibt halt ein bisschen diffus. Im letzten Jahr hat man nach dieser Rechnung Geld verloren, weil es war ein Umsatz von 185 Millionen Euro. Wenn man da diese merkwürdig verdruckste Formulierung anrechnet, sollte man irgendwie 15, 16 Millionen Euro verloren haben. Das ist natürlich der Expansion geschuldet. Bislang macht man 80% der Umsätze in der Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Man will jetzt groß expandieren. Vor allem schaut man auf die USA, dort läuft es wohl planmäßig. Aber ist das in dem Umfang skalierbar, ohne dass man ein einziges Mal das Wort Streaming da liest? Ich habe da persönlich meine Zweifel. Zweifel sind ja nichts Schlimmes, aber wenn ich ein Risiko gehe, dann hätte ich dieses Risiko halt auch gerne in irgendeiner Form prämiert. Und da denke ich mir halt, okay, aktueller Umsatz 185 Millionen, dieses Jahr geplant 250 Millionen, Company verliert Geld, aber ich habe immer noch eine Bewertung von knapp 800 Millionen hier draufstehen bei einem Kurs von 8 Euro. Das ist schon ein Brett, und ich habe halt dazu so eine verdruckste Kommunikationsstrategie. Es ist schwierig, das irgendwie zu vergleichen, aber ich nehme mal ein Unternehmen wie HelloFresh, die sind an der Börse gegangen, auch mit vielen, vielen Fragezeichen damals, haben aber von Anfang an auf Quartalsbasis eine ganz saubere, ganz klare Kommunikation gehabt, haben immer jedes Quartal ihre Planungen übertroffen, und natürlich haben sie dann Corona als Beschleuniger gehabt, aber so baust du von Anfang an auch eine glaubwürdige Equity-Story auf. Das fehlt mir hier bei aller Sympathie zum Produkt von Tonis, und deswegen sehe ich nicht, dass die Risiken, die diese internationale Expansion für ein Dachunternehmen, das nur ein Produkt letztendlich hat, birgt, dass das in irgendeiner Form in der Bewertung reflektiert wird.
Ja, also ich finde ja, die internationale Expansion ist das Einzige, was dieses Unternehmen eigentlich wirklich als Potenzial hat, und vor allen Dingen als eine dringende Notwendigkeit, denn dieses Thema Streaming muss in die Box rein. Auch wenn man es für uns nicht wahrnehmbar nicht kommuniziert, also für uns nicht wahrnehmbar nicht kommuniziert hat, ist es eben hier eine Situation, dass in einer neuen Tony-Box, die dann vielleicht irgendwann auf den Markt kommt, dieses Streaming-Thema mit drin sein wird. Ansonsten wird man meiner Einschätzung nach diesen Markt auch sehr, sehr schnell wieder verlieren. Denn so schön es ist, solche Figuren zu kaufen, 40 Figuren a 15 Euro sind eben auch nicht für jeden Haushalt so ohne weiteres leistbar. Und klar, da gibt's dann Tanten, da gibt's Onkels, da gibt's Omas, da gibt's Opas, da gibt's sonst was, da gibt's Kindergeburtstage, wo so eine Toni-Figur auch geschenkt werden können. Klare Sache. Aber das ist dann schon heftig. Und da glaube ich eher an die Zukunft von den Streamingdiensten. Ja, für dreieinhalbjährige ist es sicherlich einfacher, mit den Figuren dann umzugehen, und ist auch für die haptische, fürs Greifen, fürs Wiedererkennen sicherlich ein wichtiger Wert. Aber das kann man auch mit anderen Produkten, auch mit Büchern ganz gut gestalten. Ich sehe die Aktie, also das war ja am Esstisch, dass ich dieses Ding gesehen habe. Ich kannte diese Tiger-Box ja gar nicht und hab die gesehen und gesagt, okay, das ist doch ein Todesstoß für die Tony-Box. Und ja, solange sich an der Grundausrichtung nichts ändert, ist es das aus meiner Sicht eben genau. Das hat
aber jetzt muss ich, jetzt
alles
muss
Potenzial, ein Todesstoß zu sein.
Zum Ende der Sendung ja nochmal ein Disclaimer machen. Jetzt haben wir so oft über die Tigerbox gesprochen. Nicht, dass irgendjemand jetzt vermutet, wir hätten einen Deal mit der Tigerbox. Nee, waren wir wieder zu blöd. Haben wir nicht. Sondern wir reden einfach darüber unbezahlt, weil uns das Produkt wirklich gut gefällt, wie es auch für Julia.
Die Tunibox übrigens auch. Gefällt uns ja auch.
Natürlich. Und das gefällt uns auch gut. Aber wir sind natürlich interessiert, wie ihr das seht, gerade die Eltern unter euch. Habt ihr Erfahrungen mit der Tonibox und wie strahlt das auf die Aktie aus? Ich habe bei Twitter schon mitbekommen, der ein oder andere hat sie tatsächlich als Aktie fürs Kind gekauft. Ich habe das nicht gemacht. Aber schreibt uns doch mal in die Kommentare, wie eure Erfahrungen, wie eure Einschätzungen zur Tonibox sind oder auch gerne zu den anderen Aktien, namentlich natürlich VF Corporation, die Funktionskleidungsaktie. Bei Netflix gibt es nicht so viel zu diskutieren. Ich glaube, Facebook, Meta wird auch auf jeden Fall wieder Diskussionen auslösen. Schreibt uns das unten drunter. Abonniert unsere Kanäle, gerne auch auf Twitter, den TAC Berlin, den Tobias Kramer und mich, CW Röhl. Auf Twitter gibt es mich, glaube ich, auch nur einmal. Und denkt dran, wir verkaufen euch nichts und wir sprechen euch auch nicht wegen Krypto-Trading an, sondern wir sind nächste Woche wieder hier auf dem Kanal für euch da, dann gemeinsam mit Frank Thelen und ein paar anderen spannenden Themen. Bis dahin, bleibt gesund, investiert rational und genießt das Leben. Tschüss.